Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tommy Unlocks. Tommy entschlüsselt, Tommy entfesselt. Mit ganz, ganz besonderen Gästen immer an meiner Seite aus aller Welt. Denn heute haben wir einen Gast da, der ist zwar deutsch oder kommt ursprünglich aus Deutschland, lebt aber seit einigen Jahren im Dubai, wo ich auch schon das ein oder andere war. Und hat dort ein riesen Business aufgebaut und ist in Dubai gewesen, wo dieser Hype noch gar nicht da war. Wo es nicht so war, dass alle Influencer nach Dubai geflüchtet sind und wo Dubai noch so in den Anfängen stand und gar nicht da war, wo es heute ist. Herzlich willkommen, Daniel Garofoli, der bekannteste deutschsprachige Makler in Dubai. Danke, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Danke, dass du 50.000 Kilometer auf dich genommen hast, um heute hier sitzen zu können im beschaulichen Stuttgart, obwohl du ja nicht ursprünglich aus Karlsruhe bist. Mhm. Ne? Also das ist ja gar nicht so weit weg von Stuttgart, ne? Badenzer, eigentlich also für die, die es nicht wissen, Karlsruhe und Stuttgart, die bekriegen sich ja immer so ein bisschen gegenseitig.
Hassliebe.
Ja, das ist so eine Hassliebe zwischen uns beiden. Schön, dass du da bist. Ich finde es großartig. Du bist der bekannteste deutschsprachige Makler, Immobilieninvestor in Dubai. Du bist vor roundabout 12 Jahren, 11 Jahren?
13 Jahren.
13 schon mittlerweile
2012.
Schon. 2012 nach Dubai. Da kann ich noch nicht mal das D von Dubai zu dem Zeitpunkt. Da warst du schon drüben. Und wie kam das eigentlich zustande? Also, dass du aus Karlsruhe, aus dem beschaulichen Karlsruhe im Badensischen nach Dubai bist. Ne? Also, da musst du ja erstmal drauf kommen, auf die Idee.
Emotional bin ich seit 2007 ausgewandert, denn da war ich zum ersten Mal dort.
Okay.
Und mit den Gedanken, also, wo ich zum ersten Mal da war, wusste ich genau, ich will dort sein. 2007 war ich zum ersten Mal, dank einem Stuttgarter.
Ach nein.
Ja.
Okay.
Ich war DJ und ich hatte ein Management, das saß in Stuttgart.
Du warst DJ?
Ja.
Wie war der DJ-Name?
Das werde ich ja nicht verraten. Noch die falsche Plattform. Um das.
Okay, geil. Also vom DJ zum bekanntesten deutschsprachigen Makler in Dubai. Mhm. Geile Story. Jetzt wollen wir natürlich mehr hören. Ja.
Genau. Also ich hatte einen Booker, der kam aus Stuttgart, einen Hauptbooker, der Chris. Mhm. Aus Plochingen, um genau zu sein.
Bei Stuttgart, ja, genau. Esslinger Raum.
Er hat aber in Stuttgart gewohnt damals natürlich. Aber war ein geiler Typ und der hat mich um die Welt praktisch verbucht und somit auch nach Dubai.
Du warst damals als DJ dort und hast aufgelegt.
Ja, ich war nur als DJ dort und habe aufgelegt. Ich war zwischen 2007 und 2012, wo ich dann ausgewandert bin, ungefähr 20 Mal da zum Auflegen.
Ja, aber da musst du schon ein geiler DJ gewesen sein, dass du weltweit
gebucht hast. Ich habe über 30 Ländern aufgelegt.
Das ist witzig, weißt du? Das ist ja wie Saigon Yalcin, der war ja auch früher DJ, bevor der.
Echt?
Ja.
Saigon Yalcin?
Ja.
Krass, wusste ich nicht.
Ja, ja, der war früher auch DJ.
No way.
Ja. Komm an.
Ich habe noch nie kennengelernt, Saigon, obwohl wir in Dubai beide leben, so lange. Noch nie haben wir die Möglichkeit gehabt, irgendwie
zu. Witzig, ja. Witzig. Ja, auf jeden Fall wurdest du verbucht von 2007.
Genau, dann kam ich nach Dubai und dachte, was zur Hölle passiert hier und wie werde ich Teil davon? Und das war so meine nächste Frage. Weil ich dachte erst so ein bisschen, okay, man hat halt seine Vorurteile. Arabisches Land, man denkt so an Saudi-Arabien, man denkt an so alles, was halt einem fremd ist. Und dann kommst du so hin und wirst alle deine Glaubenssätze an einem Abend über Bord geschmissen. So, Daniel, du lagst so falsch. Und das hatte ich sehr oft tatsächlich auf meinen Reisen. Ich war sehr, sehr viel unterwegs und dachte, wow, die Welt ist doch groß. Und größer als Deutschland und vor allem als Karlsruhe oder eben als deutsche Gesetze. Und sie funktioniert in verschiedenen Wegen. So, Deutschland funktioniert irgendwie, die asiatischen Länder funktionieren irgendwie, die afrikanischen Länder funktionieren irgendwie, Russland funktioniert irgendwie, da war ich auch sehr oft als DJ. Also irgendwie funktioniert es. So, die Leute sind happy, die Leute wirtschaften dort. Und dann dachte ich, na gut, wo will ich hin? Und für mich war der Punkt, für mich war immer sehr wichtig, ich wollte finanziell frei sein. Ich habe nie an ein Rentensystem geglaubt. Ich habe nie an ein Steuersystem wirklich geglaubt. Ich habe nicht auch viel Steuern bezahlt. Und dachte mir, cool, das Land funktioniert, obwohl sie keine Einkommenssteuer haben, keine Gewerbesteuer, keine Körperschaftssteuer, keine Erbschaftssteuer, keine Mehrwertsteuer, keine Nullsteuer, also nichts. Trotzdem sind die Straßen groß und sauber. Die Polizei kommt, wenn du so rufst. Die sind alle gut ausgestattet. Du kriegst sofort einen Arzttermin, wenn irgendwas ist. Also auch gerade beim Spezialisten. So, die bauen an jeder Ecke. Und meine ganzen Freunde, die ich seit mehreren Jahren, zwischen 2007 und 2012, ne, mir aufgebaut hatte, denen ging es Jahr für Jahr besser. Und ich dachte mir, mir geht es Jahr für Jahr nicht besser. Also mir geht es vielleicht gleich, aber ich muss dafür mehr leisten. So. Weil ich habe dann 100% gegeben, dann im nächsten Jahr 110 Und dann sagt das Finanzamt, oh geil, good job, Daniel. Weißt du was? Wir schätzen dich mal aufs nächste Jahr. Beim nächsten Jahr gibt es dir bestimmt 130%.
Dann wollen wir noch mehr Kohle.
Genau. Und dann schätzen wir dich schon mal, aber die Kohle nehmen wir jetzt schon mal. Nur zur Sicherheit, Bro. Nicht, dass du das in Mitarbeiter oder in Infrastruktur oder von deinem Unternehmen steckst. Und das war für mich dann der Moment, wo ich dann diesen Brief vom Finanzamt hatte, Schätzung. Ich so, ey, ich laufe hier emotional und physisch auf letzter Rille, um dieses Ergebnis zu erarbeiten. Also ich war DJ, ich habe noch BWL studiert nebenbei. Ich habe aber auch, ich habe 2003 und 2004 angefangen, was man heute Dropshipping nennen würde. Ich habe vom Großhändler direkt auf eBay und Amazon Sachen verkauft.
Ja, Alter, vor über 20 Jahren, wo das gar nicht so etabliert war.
Ja, und das habe ich dann ganz gut gemacht, so, und dann mehrere Umsätze und auch eine kleine Firma aufgebaut. Und die hatte dann 2012 auch eine Schieflage, dass ich dann schnell Geld gebraucht habe. Und Ende 2011 war das, dann bin ich 2012 mal für ein halbes Jahr nach Dubai gegangen, habe dort das Geld dann verdient, um meine Verpflichtungen in Deutschland nachzukommen, meine finanziellen. Da hat es mir so gut gefallen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich muss jetzt, das war's für mich. So, ich habe auch gewusst, weil am Ende war es Finanzamt, ne, die gesagt haben, okay, wir schätzen dich jetzt auf nächstes Jahr, Liquidität hat gefehlt, mein Unternehmen ist gewachsen, meine Strukturen aber nicht. Und dann war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, das System hält dich klein. Und das System hier ist gut, für wenn du ein Angestellter bist, wenn du vielleicht für einen Staat arbeitest, wenn du Lehrer bist oder sowas.
Wenn du Bürgergeldempfänger bist.
Ja, gab es ja damals noch nicht mal. Ja. So, aber nicht, wenn du was erreichen willst und nicht, wenn du größere Träume hast und nicht, wenn du... So, ich bin so ein ganz großes, vielleicht auch ein bisschen philosophisch oder sowas, aber ich bin so ein ganz großer, ich glaube ganz arg an Energy und an was bei Possibilities in einem
liegen. The Law of Attraction.
Ja, ist so. Yeah. Also ich bin nicht gläubisch, so. Ich sage, es war eine Milliarde Jahre oder Milliarden von Jahren schwarz. Jetzt habe ich 80 Jahre, von denen ich 50 produktiv sein kann. So, und danach ist wieder Milliarden Jahre schwarz. Yeah. So, und ich will die Zeit nutzen, ich will Spaß haben, ich will was erreichen, ich will was ermöglichen, ich will die Welt sehen. Und das dachte ich, okay, die Möglichkeiten geben dir dann diese Region für dich, für mein persönliches Interesse dann doch eher, ja.
Krass.
Der finale Punkt war allerdings meine Frau, warum wir ausgewandert sind. Also meine jetzige Frau, meine damalige Freundin, mit der war ich damals anderthalb Jahre erst zusammen, 2012. Und ich hatte sie in Deutschland kennengelernt, sie ist eine Weißrussin, also ein Nicht-EU-Staat. Und dann wollten wir nach ihrem Studium, sie hat Deutsch in Deutschland studiert, also die deutsche Sprache in Deutschland studiert, Okay. Spricht fließend Deutsch. Und der deutsche Staat hat dann gesagt, nach dem Studium, du darfst hier nicht mehr rein.
Ah, geil, okay, macht Sinn, ja.
Ja, weil du bist nicht EU-Ausländer und wenn du hier rein möchtest, musst du irgendwas machen, was jemand, der in der EU wohnt, nicht kann.
Okay.
So, haben wir es auch monatelang versucht in dieser Zeit, ne, nach dem ersten halben Jahr in Dubai. Ich war wieder so schuldenfrei, alles geklärt, happy times. Dann waren wir so ein halbes Jahr, so 5 Monate dabei, sie nach Deutschland zu bringen, Ausländeramt in Köln. Die haben gesagt, ja, außer deine Freundin ist Fußballprofi oder Gehirnchirurg oder macht irgendwas, was kein anderer machen kann. Ich habe einen Job besorgt in einem 5-Sterne-Hotel als Assistentin der Geschäftsleitung, weil sie halt Russisch, Spanisch, Deutsch und Englisch fließend spricht.
Wow.
Ja, aber sie durfte nicht rein. Ausländerbehörde hat gemeint, nee, sie kriegt keine Aufenthaltserlaubnis. Und dann hieß es, heirat sie doch. So, aber ich wollte nicht diesen Passstempel auf unserer, Passhochzeitstempel auf unserer Beziehung haben.
Ja.
Dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns nach Dubai gehen. Ich suche dir einfach einen Job, wir finden einen Job für dich. Ich suche mir einen Job und dann versuchen wir es mal für ein Jahr. Und mal schauen, weil ich wollte unbedingt mit der Frau zusammen sein und das hat mir auch Dubai ermöglicht.
Das ist mutig. Mhm. Das ist mutig. Mhm. Jetzt hast du ja einige Themen angesprochen, wie unter anderem Steuern. Jetzt bist du ja in Dubai. Mhm. Starten wir mal ganz soft. Bist du ein Steuerflüchtling?
In gewisser Weise.
Das klingt so krass, aber das ist ja ein etabliertes Wort geworden hier in Deutschland, ja, wenn man auswandert, zu sagen, du Steuerflüchtling, du willst keine Steuern zahlen. Was fällt dir eigentlich ein?
Sagen mir sich sehr viele nach. Ist vielleicht in gewisser Weise auch so, weil ich dieses Gesetz nicht annehme.
Welches?
So, Steuergesetze.
Okay.
So, und indem ich mich einfach räumlich bewege, unterliege ich diesen Gesetzen nicht mehr. Mhm. Punkt. So, das heißt, ich habe die Option gezogen, mich steuerlich zu bewegen. So, und wir sind jetzt trotzdem hier in Stuttgart. Ich war jetzt gerade in Karlsruhe. So, das heißt, ich bin noch regelmäßig in Deutschland. So, das heißt, ich sehe trotzdem meine Familie, meine Freunde, zahle aber nicht mehr die Steuern.
Okay, jetzt wird es immer besser. Du nutzt die Vorteile, ja, in Deutschland, aber die Nachteile willst du nicht haben.
Ja, tatsächlich also, ja.
Du entschuldigst mich, dass ich so rede.
Ja, ich weiß, das sind die Kommentare, die gleich runterkommen. Ja.
Ich sag das deswegen, weil das sind so die typischen Social-Media-Kommentare unter Menschen, die ausgewandert sind. Und es geht ja nicht nur um Dubai, es gibt ja Menschen, die wandern in die Schweiz aus oder keine Ahnung. Also einfach Länder, wo steuerlich einfach viel attraktiver ist für Unternehmer, dort zu leben, aber das Land ja trotzdem funktioniert, ohne dass sie über 50% in den Staat abgeben müssen.
Das ist der Punkt. Wie viel ist nötig? Und für mich ist dann nochmal die andere Frage, wer verwaltet diese Gelder und was wird aus den Geldern gemacht? Und das ist eine sehr persönliche Entscheidung. So, wir hatten jetzt auch gerade im Vorfeld die Diskussion, habe ich überhaupt das Recht, mich dazu zu äußern, wenn ich im Ausland lebe seit so vielen Jahren und das ja gar nicht mitbezahle, was hier passiert?
Ja.
So, habe ich nicht vielleicht dann besonders das Recht, um auch mal was zu sagen? So, hey, wenn du deinen Blickwinkel um 2 Grad verschiebst, siehst du das so ein bisschen anders, weil das ist eine festgefahrene Diskussion, anstatt sich zu beschweren, sich zu beklagen oder dann vielleicht sogar seinen Schmerz zu betäuben. Was ist ja jetzt hier? Jetzt haben wir Gras legalisiert. Also wir waren gerade auf Deutschlandtour, wir waren in 10 deutschen Städten in 10 Tagen, hatten jeden Tag Events zu Dubai auswandern, hatten auf jedem Event knapp 150 Leute. Und so, du läufst durch jede Stadt und es riecht nach Gras. So. Oder du kriegst, der Zugang zu Alkohol ist auch überall gegeben. So, gestern war 1. Mai. So, da fährst du durch Deutschland und dann siehst du diese ganzen Mai-Leute, wie sie besoffen.
Mit den Bollerwegen, wie sie saufen.
Mit den Bollerwegen. Ist das Kultur? Wenn du es annimmst, ja. Wenn du deinen Blickwinkel um 2 Grad veränderst und sagst, ist es Kultur?
Weiß ich jetzt
nicht. Mich mit meinen Jungs an einem Donnerstag zu besaufen.
Also ich habe Zeit gestern mit meinem Sohn den ganzen Tag verbracht, aber Alkohol war nicht im Spiel. Ich habe auch vor 2 Jahren aufgehört zu trinken im Großen und Ganzen, weil ich keinen Bock habe. Irgendwie, genauso wie du sagst, so hey, dieses ganze Betäuben, Alkoholisieren, Bekiffen, was weiß ich, hast du nicht gesehen. Aber kommen wir nochmal zum Thema Steuern zurück. Also Dubai hat ja so einen krassen Stempel in der Öffentlichkeit. Ne? Also vor allem, wenn man in Deutschland in den Medien sich das mal anguckt. So, Diktatur, ja. Du hast nichts zu melden, keine Demokratie.
Der Scheich sperrt seine Tochter ein.
Die Arbeiter werden ausgenutzt. Ne? Es wird ja viel gebaut, wie du anfangs gesagt hast. Aber die arbeiten unter Bedingungen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Steuerflüchtlinge und was weiß ich nicht alles. Warum hat Dubai so einen negativen Stempel in Deutschland?
Das muss so sein. Böhmermann als Beispiel. So, der dann natürlich auch dieses Papier, das es gar nicht gibt, diese Influencer-Agreement, dass die praktisch Werbung machen. Das ist eine ganz normale Trade-License, das du haben musst als Marketing-Company.
Ach so, dieses, wo ja oftmals auch gesagt wird, Influencer dürfen nur positiv von Dubai reden, sonst werden die eingesperrt und kommen in den Kerker.
A, gibt es genügend Content. B, ist es sowas Deutsches, auch sich mit dem Negativen zu beschäftigen. Das ist auch was Kulturelles, wo ich auch gesagt habe, nehme ich das an oder nicht? Ich nehme es nicht an, ich fokussiere mich, ja.
Auf die positiven
Dinge. So, es ist nirgendwo auf der Welt alles positiv.
Mhm. So, weder hier, noch in Dubai, noch in Afrika, noch in Asien, noch in Russland, noch in Türkei.
Selbst in einem Candy Store ist auch nicht alles positiv, da hast du überall Zucker drin.
Ja, so, ja. Industriezucker.
Ja, ist ja. So. Also, und deshalb, in Deutschland ist auch nicht alles, bei weitem nicht alles positiv. In Dubai ist auch nicht bei weitem alles positiv. Aber ich sehe eine positive Entwicklung, die sich Jahr für Jahr immer positiver wird. Und ich wohne seit 13 Jahren dort, beziehungsweise ich komme seit 18 Jahren dahin.
Ich glaube, wenn einer das sagen kann, so, dann...
Genau. So, kann ich dir 3 Beispiele nennen, meine Lieblingsbeispiele.
Okay, let's go. Jetzt bin ich gespannt.
So, Ramadan.
Ja.
So, in einem muslimischen Land.
Ja.
Ramadan vor 10 Jahren war alle Geschäfte zu, bis die Sonne untergeht. Und da konntest du nichts essen, nichts trinken. Ich war einmal an der Tankstelle gestanden und habe mein Auto voll tanken lassen. Das klingt jetzt so doof, das macht man halt über. Und habe einen Schluck Wasser getrunken und sofort waren die Leute da. Hey, was trinkst du Wasser? Du musst die Leute hier respektieren. Das ist die Religion, das ist die Kultur.
Okay.
Vor 10 Jahren noch. Mhm. Heute, Ramadan, du kriegst es gar nicht mehr mit. So komplett geöffnet.
Okay.
Anderes Beispiel. Ich habe meine Frau geheiratet, also meine damalige Freundin, jetzt Frau. Also ist immer noch die gleiche. Also ich bin sehr loyal in vielen Sachen. Frau, Geschäftspartner, Mitarbeiter. So, ich bin da, so never change a winning team. Also ich habe meine Frau geheiratet 2018, weil ich angezeigt wurde von einem pakistanischen Agent, Immobilienmakler, weil ich 2018 eine Auszeichnung bekommen habe als erfolgreichster Immobilienmakler in Dubai, 2018. Und,
kurzer Exkurs, wie viele Makler gab es damals in Dubai?
14.000 knapp.
Für die, die es nicht wissen, also es gibt, glaube ich, 15.000 offizielle Makler in Dubai.
Ja, inzwischen glaube ich. Ich glaube, 28 ist gerade die
28, 30. Ja. 28.000, 30.000 offizielle Makler in
einer
Dubai.
Stadt.
In einer Stadt.
Crazy.
Inoffiziell ja. Ist es dreimal so viel. Ja, richtig? Ja. Also 80.000, 90.000 Makler. Also das heißt im Prinzip, 2018, das ist eine Leistung zwischen 14.000 Maklern als einer der erfolgreichsten.
Ja.
Natürlich sucht dann einer, der eben nicht erfolgreich ist, wie das so ist, eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern, anstatt sich selber zu verbessern oder vielleicht sich ein Beispiel an dir zu nehmen, zu sagen, hey, was hat der Dude geil gemacht, was ich nicht so gut mache? Was muss ich bei mir ändern? Nein, man guckt erstmal, wie kann ich ihm schaden, ja, wie kann ich ihm Schaden zufügen, dass ich ihn nächstes Jahr dadurch überhole.
So ist die Menschheit.
Ja.
Leider. Aber it is what it is. So, aber bottom line, ich bin angezeigt, es war ein Moslem und damals ein Pakistani. Und der hat damals gesagt, hey, wir unterliegen muslimischen Gesetzen. Mhm. Und er lebt unverheiratet mit seiner Partnerin zusammen. Mhm. Und das war damals noch verboten laut Gesetz. So, also haben wir das montags, habe ich eine SMS bekommen von der Dubai Police, ist angezeigt worden, klicke den Link, um den Fall zu sehen, dann war hier Mohammed XY, hatte ich angezeigt, auf unverheiratetes Zusammenleben.
Ja.
Und dann habe ich mich geheiratet innerhalb von 3 Tagen, so zur Kirche gegangen, Stempel drauf, Kuss. Und danach waren wir beim, also es war wirklich so, wir sind zu McDonald's gegangen danach und danach wieder zur Arbeit.
Geil, heiraten erstmal Big Mac.
Keine ja, und so, und dann, alles Schnee von gestern, gibt's heute nicht mehr. Du kannst unverheiratet zusammenleben, ist alles super westlich geworden.
Beispiel Nummer 2 war das.
Nächstes Beispiel, Alkohol zu Hause trinken. Früher durftest du das nicht.
Du durftest zu Hause auch keinen Alkohol trinken?
Du durftest nur Alkohol trinken in Bars, die eine Alkohollizenz hatten.
Okay.
So, das heißt, du brauchtest eine Einverständniserklärung, wenn du zum Beispiel an der Grenze Alkohol kaufst und das zu Hause konsumieren möchtest, hättest du eine Einverständniserklärung gebraucht von deinem Arbeitgeber, der dir dein Visum ausstellt.
Okay.
Dein Vermieter, der dir die Wohnung vermietet, der hat eine schriftliche Einverständnis geben müssen, dass du Alkohol trinkst. Und dein Partner, also dein Ehepartner.
Okay.
So, und von allen drei schriftlich, dass ich zu Hause in meinen eigenen vier Wänden ein Bierchen trinken darf.
Jesus.
Ja, Mann. Ist auch Schnee von gestern.
Gibt's heute auch nicht mehr.
Gibt's auch nicht mehr. Oder früher gab es auch diese Emirati-Regel, dass jedes Unternehmen 51% im Emirati gehört. Mhm. Gibt's heute auch nicht mehr.
Ach, war das so?
War früher so.
Okay,
krass. Also ich habe selbst meine eigene Firma, meine erste Firma, noch mit einem Emirati gegründet. Und ich habe dem 4.000 Euro dafür gegeben pro Jahr. Ja, aber ich habe ihn dann gefragt, wie viele Firmen hast du denn? Er meinte, ja, so 3.000. So.
3.000 mal 4.000? Dem geht's, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Okay. Ja, na, deshalb waren die halt alle so, deshalb sind die alle vermögend, die Emiratis, weil der Staat hat sich um die gekümmert. So, hey, wenn wir Ausländer haben, die ihr Business öffnen, dann werdet ihr daran beteiligt.
Und, geiler Case.
Das war damals der Business, gibt's heute auch nicht mehr. Oder auch Freitag war Feiertag. Weil der arabische, ne, weil Freitag wird gebetet bei den Moslems, da geht's in die Moschee, Freitagsgebet, danach geht man essen. Ist auch nicht mehr. Also Freitag ist ein normaler Arbeitstag, Mittagsgebet ist natürlich fix, da muss ich meinen muslimischen Mitarbeitern auch
freigeben
dann. Mhm. Und wenn sie danach nicht mehr kommen wollen, ist es auch mal so cool, dann arbeiten sie es nächste Woche drauf, nach. Aber das ist, also da hat sich so viel zum Positiven verändert. Und der Staat arbeitet halt proaktiv mit, dass es mir als Unternehmer gelingt, Jahr für Jahr besser zu performen. Während du hier, also ja eigentlich nur, nicht nur Steine, sondern Felsblöcke in den Weg gelegt bekommst. Also du bist aus der Immobranche auch.
Wir hatten es vorgestern ja bei dir auf dem Event, saßen wir beim VIP-Dinner mit dem Tobi Klaassen am Tisch, der Immo-Game, der erzählt hat, dass er 7 Jahre für eine Baugenehmigung gebraucht hat. Also 7 Jahre für eine Baugenehmigung. Was hat das zur Folge? Die damals kalkulierten Baukosten oder Umbaukosten,
ciao,
kannst du komplett wegschmeißen. Die Frage ist, kannst du das heute überhaupt noch realisieren? Ne? Also lohnt sich das, amortisiert sich das Ganze überhaupt oder nicht? Und das ist ein ganz interessantes Thema, weil das Thema Bau, Wohnungsbaukrise, Wohnmangel ist ja in Deutschland ein brutales Thema, überhitzter Markt. Ne?
Ja.
Und da wird immer noch diskutiert, jetzt vor 2-3 Tagen bei Lanz mit der Heidi Reicheneck von den Linken irgendwie, und Mietendeckel und Mietpreisbremse und alle Vermieter machen sich ja die Taschen voll. Ne? Und jetzt hast du es ja vorhin schon, bevor wir gestartet sind, wundervoll gesagt, Vonovia letztes Jahr 1 Milliarde Verlust. Ja? Keiner redet darüber. Und so einfach ist das eben halt nicht. Ne? Also du kannst das nicht nur eben von einer Brille aus betrachten.
Wir machen so, dadurch entsteht so viel Schaden, ja, indem solche Leute Entscheidungen treffen dürfen,
die keine Ahnung haben. Ja. Und viele fragen mich ja dann so, ja, ich äußere mich ja auch öfter mal zu politischen Themen jetzt in meinem Content. So, ja, hast ja leicht reden. Was wäre denn deiner Meinung nach die Lösung? Ich sag, was meiner Meinung nach die Lösung wäre, einfach mal machen. Machen. Weniger Bürokratie, weniger. Und die Leiter, wie hat Tobi, die ist jetzt nur noch so hoch, die Feuertreppenleiter. Nee, das kann jetzt nicht genehmigt werden, das muss jetzt noch mal ein halbes Jahr warten. Mhm. Bitte, ja. Das sind so unnötige Dinge, wo einfach Steine in den Weg gelegt werden, dass Wohnraum nicht realisiert werden kann, ja, dass Wohnraumknappheit herrscht und wir eben hier ein Problem haben. Auch wir haben jetzt ja seit Corona extrem viel leerstehende Büros. Die kannst du ja alle umnutzen in Wohnen, ja. Wenn da alles mal ein bisschen mehr Tempo da wäre.
Aber da ist keiner irgendwie mal innovativ mit einer Lösung in die Ecke kommt und sagt, und die das gehen wir jetzt an, damit schaffen wir x-tausend Wohnräume.
So, ja? Dann hast du das Thema ganz schnell vom Tisch wieder. Ne? Und jetzt ist das ja bei dir anders in Dubai, wie ich höre.
Ja, es ist nicht nur in Dubai anders, es ist in den größten Teilen der Welt sehr viel anders. Das ist ja, was wir Deutschen nicht verstehen, indem wir auch so eine gewisse, eine leichte Arroganz sogar an den Tag legen und mit dem moralischen Finger ja immer gerne auf anderen zeigen. Interessiert den Rest der Welt nicht, was in Deutschland passiert.
Tut's auch nicht.
Ne, ist es so.
Ich glaube, wir nehmen uns wichtiger, als wir sind.
Die lachen sich gewissermaßen ein bisschen tot.
Das ist interessant, dass du das ansprichst. Also ich bin ja auch viel unterwegs, auch im Ausland. Und das ist oftmals das Thema gewesen, dass ich frage, hey, was macht ihr in Deutschland eigentlich? Was ist bei euch? Was läuft bei euch eigentlich? Und ich stehe dann da und sage so, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Ne? Also du hast ja da keinen Einfluss drauf als einfacher Mensch, was da passiert. Weil es kommt ja immer von oben nach unten und die ganze Welt sieht, was passiert, ne? Und dann kommen irgendwelche Elon Musks und irgendwelche J.D. Vances und so und machen sich lustig über Deutschland und Europa.
Zu Recht.
Was für ein Affenzirkus wir haben. Ja.
Also wenn ich Elon Musk wäre, wäre schon nicht so da raus mit Tesla.
Ja, mal ganz ehrlich. Ja, ich habe witzigerweise auf deinem Event vor 3 Tagen habe ich einen ehemaligen Tesla-Mitarbeiter ja getroffen. Der war ja da. Der hat ja 7 Jahre für Tesla gearbeitet. Und hat erzählt, was da abgeht, Alter. Ne? Also Sachbeschädigungen hier irgendwie und Werk und Straßen und keine Ahnung, und hast nicht gesehen. Und wo Tesla komplett auseinandergenommen wird in Deutschland.
Ich kenne auch jemanden, der bei Tesla gearbeitet hat. Also da Zustände will man nicht öffentlich besprechen, was dort passiert.
Ja.
Aber es ist crazy. Und das ist aber der Punkt, wo wir nicht verstehen, dass die Diskussion, die wir heute führen, uns in dem aufhalten, was wir machen sollten. So, denn es ist wichtiger, Symbolpolitik zu machen, weil es beim Wähler gut ankommt oder bei der Masse gut ankommt, die dich dann wieder in den Sessel wählt. Und jetzt haben wir die x-te große Koalition und alle 4 Jahre oder jetzt 3,5 wird dir gesagt, wir machen es besser. Aber wer hat es denn in den letzten 24 Jahren besser gemacht?
Naja, wir haben ja die Neuwahlen gehabt und direkt eine Woche danach gab es das erste Wahlversprechen, was gebrochen wurde. Und zwar hier mit dem Sondervermögen oder den neuen Schulden, die aufgenommen wurden, wo es hieß, die Schuldenbremse wird nicht angefasst. Weil direkt die Woche danach wurde das mal kurz mal...
Das ist ein Betrug am Wähler, da kannst du sagen, was du willst.
Ja, absolut.
So, da kannst du jetzt zu mir sagen, ja, du wohnst in einem autokratischen Staat. Ja, aber der autokratische Staat ist ehrlicher zu mir als der Deutsche. So, und die sagen, halt dich an die Regeln, nimm keine Drogen, zeig öffentlich keine sexuelle Neigung, egal in welche Richtung.
Ja.
Ja, weil sie immer sind schwulenfeindlich. Nee, die sind in öffentlich Neigung zeigen feindlich.
Ja.
So, wir haben viele Kunden, ich kenne viele Menschen, die homosexuell sind, sehr, sehr happy da unten leben. Sehr, sehr happy. Also was wir über Dubai wissen oder was die meisten Leute ist halt, ich bin ja so ein bisschen Ambassador für diese Stadt.
Ja. Also, ja, das ist ja immer nur das, was du in Medien entnimmst. So.
Genau. Also,
die meisten, glaube ich, so, die eine Meinung zu Dubai haben, die waren erstmal selber noch nie in Dubai. Das finde ich immer ganz interessant. Das ist genauso wie Leute, die mir Immobilientipps geben, ohne selbst eine zu besitzen. Mhm. Oder auch ein ganz tolles Beispiel, Menschen, die mir Erziehungstipps geben, aber selber keine Kinder haben. Auch immer ganz, ganz toll. Aber so wie du sagst, so, ne, es gibt viel Meinung, wenig Ahnung. Ich glaube, man muss mal selber auch dort vor Ort gewesen sein, um sich eine Meinung bilden zu können.
Ja, aber man muss erstmal open-minded sein. Das ist genau der
Punkt. Das ist mal die Grundvoraussetzung, glaube ich, für viele Dinge.
Es ist für, also für mich ist es unverständlich, wie wir so eine Milliarde, Billion, sorry, Schulden aufnehmen können. Inzwischen reden wir auch über 1,8 Billionen Infrastruktur und Verteidigung, ne, nachdem wir jetzt. Das hat ein Ausmaß, also das ist für mich die erschreckende Variable da drin, weil es hat ein Ausmaß von so viel Schulden wohl noch nie aufgenommen, um Kriegsmaterial zu kaufen seit Adolf. Ja? So. Infrastruktur muss selbstverständlich in Deutschland angekurbelt werden. So, dann hat es noch das andere Geschmäckle, dass Grundgesetze ausgehebelt wurden, um das zu bewilligen und dann noch in den Geschichtsbüchern als letzten Akt der alten Regierung verkauft wird. Das heißt, der neue Kanzler hat es ja gar nicht gemacht.
Nee.
Das war immer noch der Scholz.
Ja.
In den Geschichtsbüchern wird es so sein.
Ja.
So, also das ist, so, während wir aber eine, so, das heißt, wir haben roundabout 2,5 Billionen Euro an Schulden aktuell. Das, sagen wir mal, verdoppeln wir, ja, in den nächsten Jahren. In einer Währung, die sowieso schon
schwächelt
und eine hohe Inflation hat. So, das heißt, es zahlen die nächsten Generationen, es zahlen wir, es zahlt unsere Wirtschaft. Und wir haben einen Wirtschaftsraum uns geschaffen und wir sind hier in Stuttgart, so, du fährst hier an den ganzen großen Industrien vorbei.
Ja, wir sitzen ja alle, Mercedes, Porsche, Bosch.
Genau.
Ja, also.
Aber wir haben eine Industrie, wir haben uns eine Wirtschaft geschaffen, die bei einem Zinssatz von 3% einfach komplett die Hacken hochreißt und sagt, ey, lohnt sich nicht mehr.
Ja.
So. Quartalszahlen VW, 43% eingebrochen im ersten Quartal.
Ja, Porsche und BMW und Daimler, die sehen ja alle nicht besser aus.
Ja, das ist der Punkt. So, wir finanzieren das ja auch nur durch mit Krediten und noch eine Kreditlinie und die neue Kreditlinie löst die alte Kreditlinie ab. Und da gibt's so, weil die ganzen Arbeitslosen nicht auf den Markt kommen dürfen. Und das ist was, wo mich in meinem Tun bestärkt, zu sagen, ja, in Dubai ist bei weitem nicht alles perfekt oder geil oder so, wie es auch viele Social-Media-Treibende darstellen. So.
Aber jetzt lebst du ja schon einen Traum, kann man sagen. Ne? Also wenn ich jetzt einfach als Nobody mir deinen Kanal angucken würde, sehe ich so, ey, der Typ, der reißt richtig was drüben. Das ist so der Ryan Serhant von Dubai. Ja? Also der hier wirklich Vollgas gibt, beschäftigt über 50 Mitarbeiter, hat irgendwie über 1500 Buden weggeknallt, postet jeden Tag Videos, Stories und ist unterwegs und Meeting und da und hat seinen eigenen Fahrer, der ihn von A nach B bringt. Und also das hatte schon eine gewisse Außenwirkung. Ne? Also wenn ich das jetzt sehe, dann denkst du, boah geil, das will ich auch. Hey. Jetzt will ich einfach nach Dubai gehen und ich möchte den Daniel Garofoli Lifestyle leben.
Ja, geil. Viel Erfolg. es ist geil und ich weiß auch,
dass
es geil
ist. Ich habe jetzt einfach so, wie wirkt das für mich von außen?
Ja.
Weil ich sage das ganz bewusst so, weil viele denken ja auch so, ich liebe so den harten Lifestyle, ja, immer Tommy einfach mal sein, ne? Aber ich glaube, das, was man so in den Videos und in den Socials bei dir sieht, ist so 1% der Realität.
Das ist der Punkt. Also was die meisten halt nicht sehen, oder beziehungsweise das ist auch ein bisschen mein Vorteil, ist, mein größter Vorteil war, mein Leben lang unterschätzt zu werden, weil ich jetzt nicht mich akademisch ausdrücke oder jetzt keinen Anzug habe oder jetzt hier im Anzug vor dir sitzt oder irgendwas. Das ist mein größter Vorteil, war immer unterschätzt zu werden. Fakt ist, dass meine Firma 800.000 Dirham im Monat erwirtschaften muss, um kostendeckend zu sein.
Also für die, die nicht wissen, wie der Dirham
Euro-Kurs ist. 200.000
Euro. Du hast 200.000 Euro Fixkosten.
Klar. Im Monat.
Nochmal. Du hast 200.000 Euro Fixkosten. Also er hat so viel Fixkosten, wie die meisten Monate ich nicht mehr umsetzen, wenn man es jetzt genau nimmt. Und das musst du erstmal verdienen. Also das heißt, um 200.000 Euro Fixkosten decken zu können. Und du bist ja profitabel.
Ich bin profitabel, selbstverständlich. Sonst würde ich sie machen.
So. Das heißt, 200.000 Euro Fixkosten, du hast alleine schon 50 Mitarbeiter, ne? Wenn ich das nochmal richtig in Erinnerung habe. Dann hast du ein Riesenbüro. Ja, das kostet ja auch nochmal Miete.
Zwei
sogar. Du lebst im Burj Khalifa. Das kostet bestimmt nicht 1,50 Euro Miete oder so, ne? Oder ist dein Eigentum? Ich weiß nicht.
Miete.
Miete. Auch da egal. Auch im Burj zu leben ist sicherlich nicht günstig. Das musst du ja erstmal aufrechterhalten. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du und wie viele Tage die Woche?
Sobald ich zähle nicht meine Stunden. Ich weiß, sobald ich die Augen aufmache, denke ich über die Arbeit nach. Und mein letzter Gedanke, bevor ich die Augen zumache, ist, was morgen und was die Arbeit betrifft.
Okay.
Und es gilt in allen Bereichen, auch wenn ich am Handy sitze zum Beispiel und eine halbe Stunde scroll, dann bin ich nicht am Kopf aus, sondern ist es Content Research als Beispiel. Mhm. Dann schaue ich, okay, welchen Angle benutzen die, was für Leute folge ich, die in einem ähnlichen Bereich sind, mhm. wo man was übernehmen kann und das reframen kann, studiere den Markt oder so. Es ist, wenn du selbstständig bist, aber so war ich auch immer.
Wie viele Tage die Woche arbeitest du?
Jeden Tag. Also ich hab
7 Tage.
Ich habe bewusst
zwei. Also kommt für dich eine 4-Tage-Woche, 35 Stunden, was ja bei uns viel diskutiert wird, nicht in Frage.
Also das Schöne ist, also man muss dazu sagen, es hat sich geändert, seitdem ich Papa bin, seit 2,5 Jahren.
Ach, schön.
Das heißt, jetzt seit meine Tochter da ist, gehe ich schon gern mal lieber auch früher vom Büro und schaue, dass ich.
Was heißt früher in deiner Welt?
18 Uhr.
Okay.
Und schaue, dass ich die letzten zwei und Stunden.
Früher bist du eher so wahrscheinlich 20, 21
ja,
Uhr.
Ja, 22 Uhr sowas,
genau. 22 Uhr.
Aber sonntags habe ich eigentlich alle 2 Sonntage habe ich frei, aber ansonsten arbeite ich. So, und dann durch das Familienleben integrieren. Also meine
ich
Tochter. Deine
Frau arbeitet ja auch bei dir.
Meine Frau ist meine Geschäftspartnerin sogar, Mitgründerin auch.
Geil.
Und meine Tochter ist auch regelmäßig im Büro, die soll schon sehen, dass Mama und Papa hart arbeiten.
Schön. Ja. Schön. Jetzt verkaufst du ja Immobilien in Dubai wie ein Verrückter. Mhm. Warum soll ich in Dubai eine Immobilie kaufen, nicht in Deutschland?
Ah, oh. Wir haben noch eine halbe Stunde, das wird, glaube ich, nicht reichen.
Brechen wir es mal aufs Wesentliche zusammen. So, ne? Also,
okay, also ganz wichtig, als Immobilienmensch beschäftigt man sich mit Menschen. Mhm. So, man beschäftigt sich mit Demografien mhm. und mit Gesellschaften, die wohin gehen. Oder mit Gesellschaftsschichten, die yeah. wo abwandern oder hingehen.
Wie entwickelt sich eine Gesellschaft weiter?
Genau. So, wir haben einen Zuzug von 6.700 Millionären allein letztes Jahr gehabt.
Nur Millionäre, also nicht nur Menschen, Millionär. Sondern Millionäre nur.
Wir haben insgesamt, also ich bin, wenn du sagst, du verkaufst viele Immobilien,
yeah.
ich bin in Dubai ein ganz kleiner Fisch.
Du bist ein ganz kleiner Fisch?
Ich bin ein ganz kleiner Fisch. Da gibt's die Inder, die Pakistanis, die Chinesen, die Russischen, die verkaufen 5-mal so viel.
Jeez.
Ich habe ja nur eine kleine Nische mir rausgesucht mit den Deutschen, Österreichern, Schweizern.
Okay.
Mhm.
Okay.
So, deshalb, ich bin ein sehr, sehr kleiner Fisch in Dubai. Und das heißt, jeden okay. Tag wird auch mir wieder gezeigt, wo der Hammer hängt. So, das ist auch gut, damit ich morgens wieder motiviert bin.
Okay, geil. Das habe ich aber oft gehört, sorry, wenn ich dich unterbreche, dass viele mir sagen, die gehen voll gerne nach Dubai, weil du bist dort, du hast so diesen Spirit da drüben, du musst was bewegen. Mhm. Weil dort sind gefühlt alle erfolgreich, jeder reißt was. Und diese Energy, die da ist, irgendwie so in dieser Stadt, ist so, hey, zack, 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 Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und ja. man lässt sich leicht davon anstecken.
Ja, ja, Dubai zeigt dir jeden Tag, also dass du ein Niemand bist.
Ja.
So, in Dubai, in Deutschland liest du dir deinen neuen Elfer.
Ja.
Und
Dubai ist dort, Taxi fährt wahrscheinlich mit 911 rum, das interessiert
keinen. Ne, also, es nimmt auch keiner das Handy raus, um dein Lambo abzufotografieren, yeah. weil die da rumfahren wie Golf 6 hier.
Yeah.
Also, oder du brauchst halt schon dann einen goldenen Bugatti
damit, mit Kennzeichen 1,
genau. ja,
7 Millionen wert oder 10 Millionen wert, damit genau. das dann interessant ist. Aber nochmal zurück zum Thema, warum ist Dubai Immobilie interessanter wie Deutschland?
Also einmal demografische Lage, das Wichtigste, ja. glaube ich, Deutschland wird im Jahr 2050 knapp 6-7% weniger haben, allein weil die Alten wegsterben. Mhm. So, wir brauchen den Zuzug so oder so. Im Jahr 2100 werden wir aber bis zu 12-15% weniger Menschen in Deutschland sein. So, in Dubai haben wir als Referenzpunkt, wir werden im Jahr 2040, wir sind jetzt 4 Millionen Einwohner in Dubai, wir werden 7 Millionen Einwohner sein.
Also fast eine Verdopplung.
Fast eine Verdopplung. Wir sind ein sehr junges Land. Ja, wir haben über 70, ich glaube 73% sind unter 30. Ach, im gesamten Mittleren Osten übrigens.
Okay.
Da ist ja Dubai auch ein kleiner Player. Da ist dann Saudi-Arabien, ist dann der richtige, richtige Player, in dem wir das 6-mal so groß ist wie Deutschland. Halb so viel Einwohner hat, 43 Millionen roundabout. Aber auch da 70-75% unter 30. So, und die haben alle Geld und die gehen alle in den besten Universitäten zur Schule und die wollen alle was reißen und die wollen alle nach Dubai. Und dann haben wir die Hälfte der Weltbevölkerung, also 4 Milliarden Menschen, 4 bis 6 Stunden Flug entfernt, und zwar Indien und China. Indien und China bilden heute die Hälfte der Weltbevölkerung. Also, wovon auch ein Großteil, über 50%, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht, aber unter 30, also noch in den Markt reinkommt, überhaupt wirtschaftlich tätig zu sein. So, und die wollen alle nach Dubai. Und so positioniert sich Dubai praktisch wie in den Boomjahren nach dem Krieg in Europa als Monaco des Mittleren Ostens.
Krass.
Alle wollen dahin, alles dieser Fixpunkt. Und das machen die extrem smart. Und deshalb glaube ich so massiv an meine Region, an meine Regierung, an meinen Wirtschaftsraum, weil die Regierung einfach besetzt ist von smarten Menschen. Übrigens, wir haben ein Ministerium für künstliche Intelligenz. Das heißt, wir haben einen Minister, der sich damit nur kümmert, dass KI-Firmen angezogen werden, die sich in Dubai ansässig machen. Dass Intelligence und Government, also die Geheimdienste und die Regierung sich mit künstlicher Intelligenz beraten lassen. Und wir haben Robert Habeck das Wirtschaftsministerium gegeben. So mal kurz als Vergleich. So.
Also Kinderbuchautor
das ist der Punkt.
Versus,
ja, okay. So, wir sind absolut forward-thinking. Wir sind das Krypto- und Blockchain-Hauptstadt dieser Welt. Nirgendwo setzen sich so viele Firmen an, was Krypto- und Blockchain-Technologie angeht, als in Dubai. Es ist absolut die Stadt von morgen schon heute.
Jetzt habe ich ja hier eine durchschnittliche Rendite in Deutschland für Kapitalanlageimmobilien, wenn man jetzt nur den Durchschnitt rechnet, von 3,5% Rendite. Das Geil. Ist so statistisch belegt. Die Durchschnittsrendite für Kapitalanlageimmobilien in Deutschland beträgt 3,5%. Wie sieht es in Dubai aus?
Wir machen,
oder bei dir, bei deinem
wir bauen ja eigene Projekte in Dubai.
Ja.
Und managen dann die kompletten Wohnanlagen. Also wir verkaufen nur an Deutsche, Österreicher, Schweizer, nur an Kapitalanleger. Quadratmeterpreis zwischen 3.000 und 4.000 Euro den Quadratmeter Neubau mit Küche und allem drinne. Und
okay. Dafür kriege ich hier in Stuttgart einen gammeligen Bestand.
Genau. So, und das ist, wir haben aktuell 330 Wohnungen im Management. Wir werden Ende dieses Jahres werden wir knapp 900 Wohnungen haben im Management, weil wir haben zwei Projekte in der Übergabe. Alles deutsche, österreichische, Schweizer Anleger. Mhm. Und wir machen gerade 9,2% Bruttorendite.
9,2%?
Über alle Wohnungen weg.
Okay, jetzt gibt es aber einen wesentlichen Unterschied, glaube ich, so zwischen Deutschland und Dubai, was so die Finanzierung solcher Immobilien angeht.
Wichtiger Punkt, um nur so Vollständigkeit halber sagen, wir haben erst seit 3 Jahren haben wir erst das erste Projekt. Das heißt, die Renditen steigen ja auch Jahr für Jahr. Und ich habe zum Beispiel meine erste Immobilie selbst in Dubai gekauft, 2017. Die macht mir heute 18% Bruttorendite. Ja, okay. Weil es halt einfach spottbillig ist in Dubai. Wir sind die günstigste asiatische Metropole. Und dazu noch...
Jesus.
Ja.
Okay.
Ja.
9,5%. Wie kann ich jetzt eine Dubai-Immobilie eigentlich so zu 100% finanzieren wie in Deutschland über eine Bank?
Dong. Okay. Wir haben uns einen Wirtschaftsraum aufgebaut in Deutschland, in dem wir vergessen haben, dass Geldmenge erhöhen, also Geld schöpfen, Geld kostet.
Ja.
Ja. Wir hatten 0% Zinsen. Es wurde meiner Meinung nach schamlos ausgenutzt in Deutschland. Jeder Briefträger hatte 50 Wohnungen bei Magdeburg, weil da die Microsoft
Jena und
Chipsfabrik da hinkommen sollte, die sie jetzt auch gecancelt haben.
Ja.
Und also, es ist für mich diese ganzen Red Flags und es ist mir wirklich meine Aufgabe, das ist wichtig, den Leuten zu sagen, weil wir müssen es auf dem Radar haben. So. Und ich hab 2018 diesen Award bekommen, 2018 dann auch erst den deutschen Markt kennengelernt. Yeah. 2019 dann entschieden, ich kümmere mich nur noch um Deutsche, Österreicher, Schweizer, weil ich eben wertetechnisch und mit der Sprache und so weiter und so fort da auf einer Ebene sind. Davor habe ich mein Business nur auf Englisch gemacht. Ja.
Ach krass.
Ja. Und ich hatte damals einen Vortrag beim Immopreneur-Kongress, habe mir einen Stand gekauft, habe mir einen Vortragsslot gekauft und habe den Leuten gesagt, ihr seid alle nur Paper-Millionäre, ihr seid alle broke, ihr seid eigentlich alle pleite.
Das hast du im Vortrag gesagt?
Ja, die haben mich von der Bühne geboot. Es waren 2000 Leute auf der Hauptstage.
Du musst erst mal die Eier haben, wir können zu den Zuschauern sagen, ihr seid alle broke, ihr seid Papier-Millionäre.
90% haben mich ausgeboot, 10% haben meine Kontaktdaten gefragt und die 10% haben heute profitiert.
Ja, okay.
Ja. Aber so ist es generell, ne? So, aber das war der Punkt. So, Briefträger, der 3.000 netto verdient, hat 50 Immobilien, die 100 bis 150 Euro Cashflow positiv sind, ohne Eigenkapital, gekauft, 600 oder 500 Kilometer von wo er wohnt.
Ja.
Der muss ja nur einmal nach Magdeburg fahren, um nach dem Rechten zu schauen, hat er sich 3-4 Monatsmieten schon geburnt. So, da hab ich gesagt, ganz ehrlich, Guys, eine Zinserhöhung, eine Energiekrise, und ihr seid gef***t. So, sorry, aber wir sind ja hier im Dein-Podcast, aber können so reden.
Das ist gut. Ihr seid ja, aber es ist ja nicht mal gelogen. Schau mal, ja, was jetzt passiert ist. So, ne? Und die Zinsen sind gestiegen.
Ja.
Dann haben wir diese ganze Energieeffizienzkiste, wo jetzt die ganzen Corona, also sind ja so viele Dinge eingetreten, die den Immobilienmarkt massiv beeinflusst haben.
Ja.
Ja? Das heißt, also du hast hier keine klassischen Finanzierungen in Dubai, wie es jetzt hier in Deutschland ist, sondern du musst schon Cash mitbringen. So.
Ja, also das meiste kommt aus dem Eigenkapital. Wenn du eine freie Grundschuld hast, das ist, was 80% unserer Investoren machen, die beleihen eine freie Grundschuld und schieben das Geld nach Dubai und lassen dort halt eben einen hohen Cashflow generieren, außerhalb der Zugriffszone der EU, was ja auch nochmal ganz immer mehr auf dem Radar kommt bei den Investoren, bei den schlauen Investoren, die für die ist immer wichtiger, ich möchte das haben, worauf der deutsche Staat nicht zugreifen kann. Sachen, die man niemals geglaubt hätte vor 10 Jahren, dass so Leute sowas sagen. Anyways, das Wichtigste ist aber, die große Welle, denken wir, also oder ihr Immobiliengeschäftler, sag ich mal, noch. Ihr denkt ja, wir sind aus dem Gröbsten raus, Zinsen sind jetzt wieder bei 2,25, jetzt geht die Party wieder los.
Der Drops ist noch nicht gelutscht.
Ey, 17, 18, 19 wurden die meisten Kredite, also haben sie Kredite verteilt so, jeder kriegt einen. Also, und diese Annuität, diese 10-Jahres-Annuität mit 0,6, 0,8, die läuft in ein paar Jahren aus. Und da wird es ganz, ganz, ganz viele Leute geben, die dann 2-3% Angebote bekommen, die dann im Minus sind mit ihrem Investment.
Ja.
Das sollte man auf dem Radar haben.
Okay. Wie viel Kapital brauche ich, wenn ich bei dir eine Immobilie in Dubai kaufen will, die mir 9,5% Rendite bringt?
50.000 sofort Euro.
Okay. Aha. Das geht ja eigentlich. Ich habe jetzt irgendwie mit 300.000 gerechnet.
Ja, 50.000 sofort. 100.000 über 2 Jahre.
Okay.
Und dann hast du 150.000 in der Bauphase bezahlt und dann auch 150.000 bei der Übergabe in 2 Jahren. So, wir brauchen 2 Jahre, um die Projekte zu bauen. Und wir reden da über 25 Stockwerke Gebäude. Brauchen wir so 2,5 Jahre. Und unsere Baugenehmigungen dauern knapp 7-8 Wochen.
Okay. Das ist nochmal als also nicht 7-8 Jahre, sondern 7-8 Wochen.
Okay. Ja, wir kaufen ein Grundstück, dann projektieren wir für 3, 4, 6 Monate.
Okay.
Und dann beantragen wir das, dann gibt es vielleicht nochmal 1, 2 Änderungen, aber dann haben wir innerhalb von 8 Wochen dann die Baugenehmigung, können theoretisch anfangen.
Okay.
Das ist ganz faszinierend in Dubai. So, aber das ist der Punkt. Also die meisten machen dann praktisch die ersten 150.000 aus dem Cashflow oder aus Einnahmen und so weiter und die restlichen 150.000 refinanzieren sie von der Bank über eine Nachbeleihung.
Ah, okay, spannend. Spannend, okay.
Ja.
9,5, ich komme auf die Zinslage nicht klar. Okay, ich berichte ja ganz oft in meinen Videos über das Thema Mietnomaden, ne? Und Menschen, die quasi nicht nur keine Miete bezahlen, sondern Wohnungen verwüsten. Und es war auch hier eins der Themen, warum ich ja auch so meine Nase rümpfe, wenn dann irgendwie Politiker kommen und sagen, oh, wir müssen Vermieter, wir müssen die härter bestrafen und keine Ahnung, aber die wenigsten wissen, dass die größten Vermieter in Deutschland keine institutionellen sind, sondern private Anleger, wo vielleicht der Tommy, der noch vor 10 Jahren oder vielleicht der Daniel, der jetzt nicht nach Dubai ausgewandert ist, so irgendjemand so guckt, seine Rente vielleicht ein Stück weit aufzubessern, mit 1, 2, 3 Immobilien vielleicht, ne, dass dann später hinten raus nicht nur irgendwie 600 Euro Rente reinkommt, sondern vielleicht noch ein bisschen Mieteinnahmen, damit du nicht nur überlebst, sondern auch leben kannst. Und die Person, dann solche Mietnomaden, die nicht nur keine Miete zahlen, sondern die Wohnungen verwüsten, wo du dann wirklich nochmal richtig Kohle reinbuttern musst, um die Wohnung wieder in Schuss zu bekommen, damit sie neu vermietet werden kann, das kann die ihre Existenz kosten.
Ja.
Wie läuft das in Dubai ab? Gibt es da Mietnomaden?
Null, gar nicht.
Warum?
Zum einen, weil jeder, der mietet, der braucht ein Visum, also eine Aufenthaltserlaubnis. Das wird für 2 Jahre ausgestellt. Danach muss man sich wieder neu darüber bewerben. Das heißt, man einwandfreier Polizeireport und so weiter und so fort muss da bestehen. Bluttest alle 2 Jahre. Ne?
Also, Bluttest?
Ja.
Bluttest?
Ich bekomme alle 2 Jahre Blut abgenommen. Also selbst ich.
Vom Bluttest?
Vom Staat, ja.
Auf was wirst du getestet?
HIV, Hepatitis, als ansteckende Krankheit.
Ja, wenn du jetzt eins davon hast?
Dann kann sein, dass dein Visum nicht genehmigt wird, dass du dann ausreisen musst.
Dann wirst du des Landes verwiesen?
Ja.
Und das alle 2 Jahre?
Selbst ich, also wir machen jedes Jahr deutlich neunstellig Umsatz. Selbst ich muss alle 2 Jahre beweisen, dass ich noch wert bin, da drin bleiben zu dürfen in dem System.
Okay, spannend. Weiter. Du musst einen Bluttest machen.
Ja, genau. Das heißt, der Staat weiß schon, wer du bist.
Ja.
Dein Arbeitgeber, also ich, das nennt sich Sponsoring. Mhm. Ich sponsor das Visa meiner Mitarbeiter. Das heißt, wenn die Scheiße bauen, kriege ich auch einen auf den Deckel weil ich für die verantwortlich bin als Arbeitgeber.
Das heißt, wenn ich in der meine Privatzeit, wenn ich privat irgendwas scheiße baue, dann wirst du als mein Arbeitgeber dafür belangt.
Ja.
Okay.
Also kann auch belangt werden
dafür.
Je nachdem, was ist.
Ja.
So, und dadurch natürlich hast du schon mal einen gewissen Filter reingesetzt.
Ja.
Ja. So, Mietnomaden ist, also wenn jetzt einer mal, was passiert, was unvorhergesehen ist, man verliert seinen Job, man lässt sich, man trennt sich vom Partner oder irgendwas, man kann sich die Wohnung nicht mehr leisten. Und den Fall hatten wir tatsächlich ein einziges Mal jetzt in 3 Jahren, seitdem wir unsere eigenen Projekte fertig haben. Dann ist es so, dann, wenn der Mieter fällig ist und die Miete nicht kommt, dann, wir haben noch ein Schecksystem. Das heißt, unsere Mieter geben uns Schecks und Schecks sind rechtsgültige Verträge. Das ist ein Versprechen, ich bezahle dich. Und wenn der Vertrag gebrochen ist, gilt das als
Vertragsbruch.
Ja, Vertragsbruch.
Okay.
Ja, und damit kann ich dich mit der Polizei festsetzen. So, dann hat der Mieter ich habe eine eigene Anwaltskanzlei in Dubai mit 3 Anwälten. Das heißt, dann kommt dann keine WhatsApp vom Agent, so, hallo Mieter, ABC, bezahl mal die Miete. Sondern dann kommt ein Anwaltsbrief und sagen, wir haben gesehen, Ihre Miete ist vor 10 Tagen nicht reingekommen. Wann planen Sie denn die Miete zu bezahlen? Bitte melden Sie sich umgehend, bla bla.
Ja.
Und dann kommt eine E-Mail und ein Brief. Und wenn der dann nicht bezahlt oder wenn der nicht antwortet oder wenn der säumig ist, dann können wir nach 30 Tagen zur Polizei. Gehen wir mit dem Polizeibeschluss zum Gericht, holen wir uns einen Gerichtsbeschluss. Und
das sind aber auch keine 16 Monate wie hier in Deutschland?
Nee, nach spätestens 61 Tagen ist der draußen.
Okay, also das heißt, es können so 2 Monate ungefähr in den Raum gehen, wo ich keine Miete bekomme.
Ja, aber wir haben immer 5% der Miete haben wir immer als Sicherheit.
Ah.
Und bei Vertragsbruch musst du so oder so 2 Monatsmieten bezahlen. Das heißt, genau diese 2 Monatsmieten sind immer vertraglich.
Und wenn der die Wohnung zerstört?
Geht's nicht. Dann wird er dafür haftbar gemacht.
Haftbar? Also das heißt, wenn ich jetzt hergehe, ich habe erst vorgestern oder gestern ein Video dazu gepostet, wo Mietnomaden zwar in eine frisch kernsanierte Wohnung rein sind, 2 Monate keine Miete gezahlt haben, die wie Scheiße hinterlassen haben und abgehauen sind und Schlüssel liegen gelassen haben, sind die haftbar?
Also in Dubai ist es so, wenn wir die Gebäude fertigstellen, kommt die Polizei und dann begutachtet die Gebäude mit ihren Experten und die sagen, da muss eine Kamera hin, da muss eine Kamera hin und wir haben in unseren Gebäuden 200 Kameras im Schnitt. Das heißt, wenn du...
Ich kann nicht verfurzen, ohne dass es jemand sieht.
Ja, das ist so. Das heißt, wenn du irgendwas machst und das wird festgehalten.
Okay.
Also nicht in der Wohnung drinnen, natürlich ist Privatraum,
ja.
Aber auf dem Flur oder sowas. Also wenn du da mit einem Farbeimer oder mit einem Vorschlaghammer
Klimakleber machst, irgendwie so hier.
Genau, dann wird es auf jeden Fall aufgenommen, wie du deinen Vorschlaghammer in deiner Wohnung trägst und dann spätestens haben wir den Beweis.
Krass, weil ich setze nochmal nach, weil ich hatte gerade vorgestern, wo ich bei dir auf dem Event war, mit dem Tobi gesprochen und da hatten wir es von den Mietnomaden und anscheinend wurde dieser Mietnomade sogar in der Dubai Mall festgenommen von der Security wegen Gesichtserkennung.
Genau, also wenn du in Dubai reinkommst an der Grenze, machst du den Iris-Scan. Das heißt, egal ob du dafür oder dagegen bist, deine Daten sind dort. Genau dieser säumige Mieter wurde dann nach 60 Tagen praktisch zur Fahndung ausgeschrieben. Und dann musst du nur in die Mall reingehen.
Und dann hast du da zig Kameras.
Und
dann machst du dann Peng-Peng, hey.
Genau, dann kommt die Mall-Security und nimmt dich mit in den Hinterraum. Und da sagen die dann, wir sind jetzt hier in Beugehaft, bis das geklärt ist. So, und spätestens dann nimmt der Mieter sein Handy raus und ruft mal seinen Chef an und fragt nach einem Vorschuss, ruft seine Freunde an und fragt nach einem Taui. Und dann, dann willst du nicht in der Mall bleiben. Und das war 1:1 der Fall.
Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Keine Mietnomaden, mehr oder weniger. Und wenn es dann welche gibt, dann wird das ganz anders erledigt wie bei uns hier in Deutschland.
Ja, also es dauert keine 1,5 Jahre.
Ich habe eine viel, viel höhere Rendite.
Mhm.
Was macht der Dubai Immobilie noch so interessant?
Eine Dubai Immobilie macht nach wie vor interessant, dass der Einstiegspreis extrem günstig ist. Das heißt, wir haben einen hohen Wertsteigerungsfaktor.
Okay.
Also du hast ja eben auch gesagt, 3.000 bis 4.000 Euro den Quadratmeter, sogar nur das. So mit Küche drin, mit Badezimmer drin, komplett ausgestattet, alle Weißwaren drin, mit Parkplatz dabei, also Stellplatz. Alles im Preis inklusive. Nach wie vor die günstigste asiatische Metropole, bei weitem.
Mhm.
Ne? Geh nach Singapur, geh nach Shanghai. Das kannst du nicht vergleichen. Geh nach Mumbai. Quadratmeterpreise unter 8.000, 9.000 Euro, Quadratmeter kannst du vergessen. So, Dubai ist für mich das neue New York. Schmelztiegel der Welt. Was du in New York hattest in den 90er, 20ern, ne? Muss man auch mal zurückdenken, wir denken jetzt über New York, so wow, Central Park ist so geil, ja, das ist auch künstlich angelegt, du Eierkopf. Genauso wie in Dubai alles künstlich angelegt ist.
Ja, ja, ist auch künstlich angelegt, du Eierkopf.
Ja, ist ja so. Ja, ja, aber es regt mich auf, wenn du, ja, Dubai ist aber alles so künstlich. Ja, meinst du New York nicht? Laufst du auch durch den Central Park?
Nein.
Aber der hat sich halt entwickelt über die letzten 100 Jahre. So. Dann wird dann eben ein paar Wurzeln und so. Das wird es in Dubai auch geben in 50 Jahren. Da laufen die nächste Generation, wird durch Dubai laufen und sagen, Mensch, das ist geil hier, wow. Und akzeptiert es einfach als Fakt, dass Dubai schön ist.
Ja.
So, ist vielleicht jetzt noch nicht so,
ja,
aber das ist ja die Opportunity. So, und wenn du halt darauf warten willst, bis es geil ist, dann kostet es halt das Dreifache. So, und dann kannst du halt warten und dann das Dreifache bezahlen und dann sind wir uns auch einig, habe ich auch nichts dagegen. So, oder du kannst halt jetzt mit einsteigen und davon profitieren. Ist dann jedem seine Entscheidung. Genauso sind wir eigentlich wieder am Anfang des Gesprächs. So, jeder muss ja für sich entscheiden, unterliege ich den Gesetzen, den ich gerade vorfinde, und was mache ich, um vielleicht meine Schachfigur auf dem Feld besser zu positionieren. Weil vom Schachfeld können wir nicht weg, alle. So, wir müssen uns irgendwie verhalten und miteinander Geschäfte machen und miteinander dealen, aber ich kann doch mein Individuum optimieren. Und das ist die Frage, die wir uns mehr und mehr stellen sollten in Deutschland. Vor allem hier, ich kriege so viel Leid von den ganzen, wir haben ja viele Unternehmer, wir haben viele große Investoren. Wir haben unsere Kundenklientel, was wir uns vielleicht auch nicht denken würde, ist jetzt nicht der türkische Gemüsehändler. Ne, wir haben richtig die Allmannsten von den Allmanns, sind unsere Stammkundenklientel. Weil die sagen, ey, ich finde das interessant, ich will da mit rein investieren. So, wir haben richtig klassische Old Money auch Investoren, die bei uns echt happy sind und damit einsteigen und sagen, ich finde es interessant, ich will dafür Teil sein.
Jetzt hast du 200.000 Euro Kosten im Monat. Mhm. Wie viel Umsatz machst du denn?
Wir verkaufen jedes Jahr, wir haben letztes Jahr knapp 180 Millionen Euro Immobilienwerte verkauft. Da bleibt schon noch was hängen.
180 Millionen Immobilienwert.
Ich habe noch nie die Viertelmilliarde geknackt, leider. Bei mir ist immer noch mein Ziel. Unser Rekordumsatz war 226, genau.
Okay.
Aber das war, ja.
Würdest du sagen, dass du schon eigentlich finanziell frei bist? Ist ja immer eine Definitionssache.
Ja, ab wann ist man finanziell frei?
Aber nee, in deiner Definition?
Bin ich noch nicht.
Okay.
Würde ich sagen. Es kommt aber, ja, will ich vielleicht auch nicht sein.
Warum?
Weil ich erst 40 bin. Mhm. Und ich denke, dass wir, für mich ist wichtig, hohe Liquidität selbst zu haben. Ich habe so ein paar persönliche Ziele, was heißt, ja, Liquidität noch nach oben schieben. Natürlich bin ich für Karlsruher Verhältnisse sehr reich.
Gehst du noch zum KSC eigentlich?
Ja klar, ich bin grüner KSC-Fan.
Okay.
Also wenn ich time meine Deutschland-Trips so, dass ich zum KSC gehe.
Geil, okay.
Also, aber nee, für Karlsruher Verhältnisse bin ich wahrscheinlich reich,
ja.
Aber für Dubai-Verhältnisse bin ich ein kleiner Fisch. So, das kommt halt immer darauf an, woran orientiere ich mich. Mhm. Deshalb, natürlich bin ich für Karlsruher Verhältnisse finanziell reich. Mhm. Für mein eigenes Verhältnis auf gar keinen Fall.
Das heißt, du musst noch ein paar Jahre buckeln.
Ich will noch ein paar Jahre Spaß haben. Das ist das Framing.
Das ist geil. Guck mal. Habt ihr das jetzt gemerkt, was ich gesagt habe und wie er darauf reagiert hat? Ich sage, du musst buckeln. Er sagt, nee, ich will Spaß haben. Und das ist Framing, wie selbst du dich selbst framest. Macht dir das Spaß, was du machst? Macht dir das keinen
ganz
Spaß?
Ganz ehrlich, 95% der Zeit nicht. Aber die 5%, in denen es Spaß macht, das ist es wert für die restliche Zeit.
Ja.
Weil Unternehmertum ist nicht immer einfach. So, du musst Herausforderungen, du musst Geld organisieren, du hast Probleme mit dem, da hat mal ein Kunde dem was quer steht, dann findest du auch wirklich mal wirkliche Probleme, die es dann getackelt werden muss. Dann hatten wir mal in der Flut ein ganzes Gebäude unter Wasser.
Stimmt, da gab es ja diese fette Regenfälle, ey, wo ja ganz Dubai unter Wasser stand.
Ja, da bist du auch mal einfach 6 Wochen nur einem Hagelschlag von Negativität entgegen. So, und da brauchst du einfach ein Bulletproof Mindset. Da musst du einfach wie Teflon sein und sagen, nee, ich lasse keine Negativität an mich ran. Weil wenn ich nur auf den Fokus auf die Probleme habe, so, du musst aber Fokus auf Lösungen haben.
Und dann hast du auch immer nur Probleme im Kopf.
Ja, genau. Das ist so. Und ja, das ist eine Einstellungssache, das ist eine Grundeinstellung, wo man sagt, hey, glaube ich, dass es morgen besser ist als heute? Und wenn du die Frage mit Ja beantworten möchtest, dann musst du deinen Fokus aufs Positive haben. Mhm. und nicht irgendwie, ja, Angst und dies und das. Und was man hier in Deutschland, ist für mich immer mental sehr herausfordernd. Vor allem diese, ich habe jetzt 10 Tage hinter mir, wo ich jeden Tag Leute vor der Brust hatte und mich mit deren Fragen und Nöten beschäftigt habe. Mhm. Das ist für mich immer also so eine kleine Mini-Depression.
10 Tage depressiv im Jahr in Deutschland sein. Ja, wir haben ja ein ganz anderes Mindset. Wir kommen, glaube ich, auch mit ganz anderen Fragen. Ne? Also mit ganz anderen Themen.
Wir müssen das ändern. Und das ist jedem seine eigene Verantwortung.
Ja,
wenn wir uns wochenlang mit beschäftigen, ob wir beim Deckel den Ding nicht abmachen können oder ob wir jetzt Papierstrohhalme haben, weil irgendeinem Schildkröte die Sache immer in die Nase reingeflogen. Weißt du, so, nein, das sind nicht die Probleme, die wir lösen müssen, um die Gesellschaft gesund zu machen.
Nein.
Nee. Ja, grünes Denken ist geil grundsätzlich, aber mach so, dass es sich wirtschaftlich massiv lohnt für eine ganze Gesellschaft. Mhm. Dann mach's, dann bau die geilsten Solaranlagen,
ja. Ich habe noch eine Frage, dann sind wir auch schon fast am Schluss des Podcasts angekommen. Jetzt hast du vorhin gesagt, ganz viele große Krypto-Unternehmen, Krypto im Bereich Krypto-Blockchain sind ja in Dubai ansässig. Würdest du auf der anderen Seite auch sagen, ganz viele Krypto-Scammer sind in Dubai ansässig?
Ja, warum? Absolut.
Warum kommen die nach Dubai? Warum kann man von Dubai aus sehr gut irgendwie kryptomäßig scammen?
Nochmal, New York der 1920er.
Okay.
Also, New York war voller Scammer.
Okay.
New York war hier, aber heute romantisieren wir das, auch weil wir in der angelsächsischen Kultur so verankert sind.
Yeah.
Da sagen wir müssen, alles, was von Amerika kommt, ist geil. Und alles, was östlich der Oder kommt, ist
so alles, ein bisschen. Alles, was aus einem muslimischen Land kommt, ist nicht so geil.
Alles, was östlich der Oder ist, so ein bisschen kritisch. Müssen wir mal schauen, was der Chinese. Aber dass die Chinesen eine Kultur hatten, da haben wir noch auf Steine geklopft. Wir Weißen. So, das erkennen wir nicht an. So, aber in New York vor 100 Jahren war voller Betrüger. Voller Betrüger. So, und das ist in Dubai auch. Aber 10% sind gut und die Regularien ziehen nach, um diese Quote zu erhöhen. So, und das muss man einfach verstehen. So, history doesn't repeat, but it rhymes. Also, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. So, und das, was du in New York erkennen kannst, oder das, was du in New York damals hattest, vor 100, 120, 150 Jahren, erlebst du heute in Dubai auf einem 2025er Level.
Ja.
Natürlich viel mehr Liquidität, viel mehr Geld da, klar, viel mehr Wissen,
viel mehr Möglichkeiten. Mehr früher gab es ja keine Social Media und so, wo die Leute irgendwie so tak zusammentrommeln konnten.
Aber auch da, was in den 70ern, 80ern, wo wir ja alle gebrainwashed wurden mit Amerika ist geil.
Ja.
Ne? Hier MacGyver, Ghostbusters, Friends, whatever. Also, wir haben ja nur amerikanische Sachen. Ja, wir haben alles konsumiert. So. Den Mitteln bedienen sich diese Region heute auf Social Media. Da ist ja, Dubai ist das kleinste Licht, so, die machen es nur einfach geil. Aber da kommen die Chinesen, kommen um die Ecke. Was wir Deutschen nicht verstehen, ist, dass heute in China 12% also auf einem Level leben wie wir Europäer. 12% von 1,3 Milliarden.
Ja.
So, im Jahr 2040 werden das fast 50% sein.
Weißt du, was ich so witzig fand? Jetzt gab es ja diese Geschichte mit den Strafzöllen von USA aus in Richtung China.
Geiler Typ.
Und da gab es ja ein, hast du das gesehen, das Interview? Ich habe mir ein Video daraus gemacht, weil ich das so witzig fand, dass irgendwie CNN, NBC und wie die nicht heißen, BBC irgendwie mit dem chinesischen Premierminister oder was er war, gesagt haben so, wir werden ja genauso in die USA Trump, also USA Strafzölle versetzen, ja. Da sagt sie, ja, aber ihr werdet dann keine USA-Produkte kriegen und die werden teurer sein. Und der Typ einfach so wie da sitzt, we don't care, we don't care, we don't need America. China existiert schon 5000 Jahre vor den USA, wir sind viel innovativer, wir scheißen drauf, ob Trump uns irgendwelche Strafzölle entgegenbringt. Und das mit so einer Ruhe, und dieser Typ war dann irgendwann nur noch auf meiner For You-Page zu sehen, in zigtausend Interviews, wo der richtig geil souverän gesagt hat, so, jetzt interessiert uns einfach einen Scheiß. Das
interessiert die auch null. Die Autoindustrie in Deutschland, also ich meine, es wandern ja schon Geldflüsse ab, es wandern Expertise ab. So, China wird uns überrollen. So, das können wir jetzt noch. Es sind ja viele Automarken verboten hier. In Dubai fahren diese Chinqing, G-Tour, Gak, Yak und wie sie alle, BYD, die fahren ja alle rum, wie geschnitten, die fahren ja überall rum.
Ja, ja.
Und die sind so geil. So, und die bieten dir 1 Million Kilometer Garantie mit einem Elektromotor, der nicht 400 oder 500 Kilometer, die fahren 600, 700 Kilometer mit ihrem Elektromotor.
Ja, und wahrscheinlich hast du auch eine ganz andere Infrastruktur, was das
Tank Wahnsinn. So, wir leben, deshalb ist es für mich halt so lächerlich, was für Diskussionen hier teilweise stattfinden und mit was sich dann beschäftigt wird und diese negative, diese negative Downturn, den du da hast, denn du bist ja auch immer als Unternehmer unter Generalverdacht irgendwas.
Steuern zu hinterziehen.
Ja, ganz
so. Immer, du bist immer mit einem Bein im Knast.
Ja, ist so. Und ja. Aber so wir müssen aufhören, der Staat muss wieder für die Leute arbeiten, nicht gegen die Leute. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, wird es hier nicht besser, meiner Meinung nach. Aber gut.
Daniel, jetzt lebst du ja the German Dream. Oder vielleicht lebst du auch irgendeinen Traum von Menschen, die vielleicht gerade an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie nicht weiter wissen, wo sie sich denken, alle Scheiße irgendwie, warum ist mein Leben nicht besser, was könnte ich anders machen? Und du hast jetzt gezeigt im Prinzip, dass du vor vielen, vielen Jahren einen Weg eingeschlagen bist in eine Richtung, der sehr viel Mut, Ehrgeiz und Disziplin kostet. Und bist nicht nur in eine andere Stadt gezogen, in ein anderes Land, sondern auch in ein anderes Kontinent mit einer ganz anderen Kultur. Und für die Menschen da draußen jetzt so noch die letzte Message, wo wir zum Ende ankommen. So, was würdest du den Menschen mitgeben? Was hast du, was sind so deine Learnings der letzten 12, 13 Jahre? Dubai, Lebensreise, alles, was du miterlebt hast, so Punkte mitgeben, wie sie ihr Leben schlagartig verbessern können?
Ich glaube, dass man sich nicht, es geht nicht von 0 auf 100. Sondern es geht erstmal von 0 auf 1, von 1 auf 2 und von 2 auf 3. Ich habe 6,5 Jahre oder fast 7 Jahre benötigt für meine erste eigene Million in diesem Job. Mhm. So, ich habe auf die Fresse bekommen, noch und nöcher.
Bist du liegen geblieben?
Nein, niemals. Nur wenn du liegen bleibst, hast du verloren. Du musst immer da aufstehen. Aber das sind alle so Phrasen. Am Ende des Tages ist genau dieser Punkt, wenn du es schaffen willst, in einer Welt, die anders funktioniert als Deutschland, wenn du dem entfliehen willst, musst du auch ein anderes Mindset an den Tag legen und auch ein anderes Verhalten. Weil was mich vorangebracht hat, ist Frugalität. Mhm. Also dieses absolute finanzielle Disziplin. Ja, ich habe hohes Einkommen. Ja, ich zahle keine Steuern. Ja, ist aber auch alles extrem teuer in Dubai. Denn aus den 200.000 Euro Fixkosten entstehen ja auch dann zum Beispiel ganz viel Krankenversicherungskosten, weil ich sage, hey, ich als deutscher Employer habe auch eine Verantwortung. Meine Mitarbeiter können zum Psychologen, die haben Zahnersatz drin, die haben, weißt du, da ist alles mit drin. Das ist alles, ich will das Beste vom Besten haben. Okay. Da bin ich bereit, Vollgas zu geben. So. Aber dieses frugal zu sein, finanzielle Disziplin zu haben, war für mich der Knackpunkt, wo ich sage, okay, ich habe trotzdem noch einen Nissan Micra gefahren, für fast 5 Jahre, bis ich mir das erste Auto vom Mund abgespart habe. Ich habe alle meine Immobilien, die ich habe, 12 Stück gerade abbezahlt, vermietet. Ich habe 250.000 Euro passives Einkommen im Jahr. So, das ist bum, 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 bum. Aber alles durch absolute finanzielle Disziplin.
Und das harte Arbeit?
Harte Arbeit, nicht beklagen. Es ist diese deutsche Kultur ist auch dieses, was der hat, will ich ihm madig machen. In unserem Bereich eher so, wenn jemand mehr hat als ich, frage ich ihn, wie hast du das gemacht? Und ich applaudiere dir eigentlich zu und sage, wow, ich kann was lernen von dir, vielen Dank. Mhm. So, und versuche, so, das ist ein kompletter Mind-Change, so ein bisschen. Du musst dein Gehirn ein bisschen auf links waschen. Und raus aus dem deutschen Denken kommen, um international überhaupt, weil viele werden auch wieder aus Dubai gehen, mark my words, da gibt es viele Influencer, Social Media Leute, die jetzt sagen, hier, Dubai ist das Beste, und die werden in einem Jahr, zwei, werden die sagen, Dubai ist alles scheiße, ich bin wieder zurück in Deutschland.
Ja, auch das glaube ich, dass es vielen Influencer, die nach Dubai ausgewandert sind, weil sie Steuern sparen wollten oder keine Ahnung, keinen richtigen Plan hatten oder irgendwie Expertise, wie es weitergeht, dass sie ganz schnell wieder zurückgefegt hat nach Deutschland, spätestens wenn die Wegzugsbesteuerung kickt, die sie vergessen haben. Aber darüber werden wir nicht drauf eingehen, sonst können wir wieder eine Stunde dranhängen.
Ja.
Daniel, vielen, vielen Dank für deinen Besuch, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im wunderschönen Stuttgart, im Kessel, als Karlsruhe herzukommen und so ein bisschen
Ich liebe Stuttgart.
Ja, und so ein bisschen was zu erzählen, was du machst, wer du bist, wie du es geschafft hast, wie es aussieht in Dubai, vielleicht so mit ein paar Mythen aufgeräumt haben, auch in der Zeit, was Dubai angeht, was in der Öffentlichkeit gesagt wird, was die Wahrheit ist. Ich denke, es wird noch einen Teil 2 geben. Vielleicht werde ich ja das nächste Mal in Dubai dann sein und dann bei dir sitzen dürfen.
Yes.
Und bei dir sprechen. Aber vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und ja, bis zur nächsten Folge.
Dankeschön.